Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Besprechung der Jugendkrimi-Reihe der drei Fragezeichen. Heute mit der zweiten Geschichte der Originalserie von Robert Arthur, über den ich in diesem Podcast bereits ein Künstlerporträt veröffentlicht habe. Eigentlich hatte ich nicht vor, tiefer in diese Materie einzudringen, aber bei meinen Forschungen in der Entwicklung des Genres jugendlicher Ermittler kam ich nicht umhin, an manchen Passagen meinen Mords Spaß zu haben. Und deshalb schauen wir uns heute die drei Fragezeichen und der Super-Papagei an. Ich bleibe hier bei der Originalzählung und deshalb ist das hier nach dem Gespensterschloss auch der zweite Band. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass das Buch ein völliger Fehlschlag ist. Es hat einige interessante Ideen und der Ton ist viel zuversichtlicher als im Eröffnungsband Das Gespensterschloss. Aber es leidet unter dem Syndrom des schwierigen zweiten Romans, weil es versucht, uns etwas Neues zu geben und gleichzeitig die wesentlichen Konstanten zu schaffen, die notwendig sind, um in einem so frühen Stadium einen Eindruck von einer geplanten Serie zu vermitteln. Als Justus Jonas und Peter Shaw Malcolm Fentress aufsuchen, nachdem sie am Ende des vorigen Buches erfahren haben, dass sein Papagei verschwunden ist, treffen sie dort auf einen dicken Mann, der sich als Mr. Fentress ausgibt, aber nicht Mr. Fentress ist. Er teilt ihnen mit, dass sein Papagei von selbst zurückgekommen sei und sie ihn nicht suchen müssten und die Jungen gehen wieder. Soweit, so normal. Von da an geht es Schlag auf Schlag, denn irgendetwas stimmt hier nicht. Und so kehren Just und Pete noch einmal zu dem Haus zurück, wo sie den echten Fentress gefesselt und geknebelt vorfinden und feststellen, dass sein Papagei immer noch fehlt. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Detektivgeschichten für Kinder geschrieben wurden, aber ich muss betonen, dass der Rätselaspekt in dieser Geschichte eher zweitrangig ist. Das Konzept, dass jeder Papagei einen seltsamen Namen hat und von seinem früheren Besitzer gelernt hat, eine Botschaft zu rezitieren, wird sehr früh eingeführt und macht deutlich, dass wir eher auf eine Schatzsuche als auf ein klar umrissenes Rätsel vorbereitet werden. Das Buch hält sich an diese Vorgabe und bietet viele Abenteuer, aber kaum Entdeckungen. Im Wesentlichen geht es darum, dass sieben Papageien darauf trainiert wurden, Sätze zu wiederholen, die in Kombination den Aufenthaltsort eines großen und geheimnisvollen Schatzes verraten. Und Claudius, der Mann, der sich von Beginn als Fentress ausgegeben hat, ist einer von zwei Menschen, die versuchen, diesen Schatz zu finden. Jeder der Papageien wurde nach einem historischen Vorbild benannt und die Botschaften, die sie gelernt haben, lauten wie folgt. Schneewittchen.
Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause?
Lucullus sagt...
Lucius et Licinius et Lucullus. Kopf oder Zahl. Errare humanum est.
Blackbeard sagt...
Ich bin Blackbeard der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Johu und ne Buddel rum.
Robin Hood...
Ich nahm den Bogen meinen Besten. Mein Pfeil flog 100 Schritt gen Westen.
Sherlock Holmes sagt...
Du kennst meine Methoden, Watson. 3 Rosen und die 13.
Captain Kidd gibt von sich...
Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dir nicht.
Und schließlich sagt Al Capone...
Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Ha, ha, ha.
Was das Buch, zumindest für die nostalgischen Leser, besonders unangenehm macht, ist die Tatsache, dass die Hinweise auf die Schatzsuche wenig überzeugend sind. Einige sind recht clever, aber ich habe das Gefühl, dass einige der Vögel nur dazu dienen, die Anzahl der Hinweise zu erhöhen und wenig zur Lösung des Problems beitragen. Für mich lag der eigentliche Reiz dieser Geschichte jedoch nicht in der Handlung, von der ich zugegebenermaßen beim erneuten Lesen nicht mehr so begeistert war, sondern in den Bemühungen, die Welt unserer drei Helden aufzubauen. Während wir im Vorgängerroman nur einen flüchtigen Blick auf Rocky Beach erhaschen konnten, geht dieser Roman etwas tiefer in die Materie und bietet uns eine in einem Schrotthaufen versteckte Operationsbasis, die man als Jugendlicher unbedingt erkunden wollte. Wir lernen auch Justus' Familie kennen und bekommen einen schönen Einblick in ihre Werte, wenn sie mit einer Figur interagieren, die wir im Laufe des Romans treffen. Ich habe auch Arthurs Versuche respektiert, Kinderarmut zu thematisieren und unsere Helden in ihren Interaktionen mit der betroffenen Figur Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen zeigen zu lassen. Auch wenn der Schreibstil in diesen Passagen etwas unbeholfen und vielleicht ein wenig belehrend wirkt, stellt Arthur sicher, dass die Figur mit Würde dargestellt wird und ihre Erfahrungen so formuliert werden, dass die Kinder, die den Roman lesen, sie verstehen können. Aber so sehr ich es auch genieße, Zeit mit Justus, Peter und Bob zu verbringen, ich glaube nicht, dass dieses Buch mit den Besten der Reihe mithalten kann. Es gibt nur sehr wenige Schlussfolgerungen oder Beobachtungen und obwohl es Spaß macht, vor allem mit dem charmanten Konzept eines Telefoninformationsnetzes für Kinder, das sie Telefonlawine nennen und das in der Geschichte einige Male verwendet wird, hätte ich mir gewünscht, dass die Geschichte die Frage, warum diese Diebstähle geschehen, etwas mysteriöser gestaltet oder etwas länger aufrechterhalten hätte. Fazit: Der Fall an sich fühlt sich schwach an, da der Autor zu früh zu viel verrät, was das Gefühl des Mysteriösen mindert. Es gibt ein paar nette, abenteuerliche Momente, aber im Großen und Ganzen erreicht dieser Fall nicht die Qualität seines Vorgängers.
Interessante Geschichten? Nur im Fantastikon. Schaut auch auf der Seite fantastikon.de vorbei, damit ihr wirklich nichts verpasst. Und jetzt hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.